Hallo. Was ist denn hier falsch gerade? Ach so. Fuck.
Was denn?
Ich höre uns gerade nicht, aber es nimmt ja auf.
Okay, also ich hau schon mal hier einen kleinen Jonner für uns
Ja,
an.
ihr seid hier gerade live dabei
Ja,
am Start,
genau.
so beim Anzünden eines Joints. Hört ihr das Knistern und das wieder auspusten? Ist das nicht schön?
Ist doch lecker jetzt, ist doch lecker.
Doch, es
Hallo!
ist schön.
Also ich sage, solange man so irgendwie klarkommt und irgendwie plant, dass das Leben noch da ist, so, kann man so viel kiffen, wie man will. Okay, man wird abhängig. Das gebe ich recht.
Nein, also
Weißt
man
du, es
wird
ist.
psychisch
Genau,
abhängig
man wird
so.
einfach so, ja, an sich, du brauchst es nicht, weißt du?
Weißt du, wenn du einfach jeden Tag kiffst, so, dann lebst du einfach nur noch fett so. Und eigentlich weißt du dann nicht mal mehr, was Fitness ist so.
Ja,
Ey, das
genau.
habe
Je
ich.
mehr man kifft und je öfter und je mehr du merkst, immer weniger.
Ja.
Also, immer
Nicht
ein
so viel
bisschen, genau, nicht zu
kiffen.
viel. Es ist wirklich nicht zu viel.
Illegal und ganz normal. Von Lorenz Wollhäuser.
Ich habe Haschisch kennengelernt. Es war Haschisch, es war schwarzer Afghan. An meinem 16. Geburtstag. Und in Österreich war es nicht verboten. Es war natürlich nicht ausdrücklich erlaubt, aber man hat in Österreich einfach alle Nazi-Gesetze gestrichen und da war das auch dabei. Ich habe also praktisch 9 Jahre legal gekifft. Es hat niemandem wehgetan, es ist nicht aufgefallen. Es hat keinen Skandal gegeben im Zusammenhang damit. War eine Gesetzeslücke, sie wurde dann gefüllt, als man die UNO holen wollte, das war dann 1963.
Wir machen elektrische Hanfschneider. Das sind spezielle Geräte, um den Hanf dreimal schneller zu schneiden als normalerweise beim Küchenscherer. Ich habe hier ein Stück Hanf. Das ist die Lüte und das sind die Blätter, die sind da noch rum. Und es gibt auch verschiedene Samen darin. Und die Blätter und die Samen, die müssen weggenommen werden. Und man hält es in der Hand. Ich schalte die Maschine jetzt an. Er macht ein leichtes Geräusch. Es könnte auch niemand stören, wenn diese Maschine zum Beispiel nachts irgendwo benutzt wird. Und jetzt ist die Blüte geputzt. Ich habe alle Blätter von der Blüte abgenommen. Mit dem Punkt von der Schere nehme ich jetzt noch die Samen weg. Und dann ist es fertig.
Rauschzustände sind so alt wie die Menschheit sind. Die Leute haben ihre Drogen gehabt. So wie wir unsere haben. Unsere heißen halt heute Alkohol, Fernsehen, was weiß ich, alles. Autos, Schokolade. Ah, es gibt so viel Drogen. Was ist eigentlich eine Droge?
Das ist der Sinn und Zweck jedes Rausches, ein kurzfristiger Urlaub von der Gesellschaft in ein sehr individuelles Gebiet. Und dann kommt ein CDU-Politiker und sagt, sowas können wir eben nicht gestatten, man kann nicht aus der Gesellschaft sich vorübergehend verabschieden. Dann müssen wir sagen, ist die Gesellschaft eine geschlossene Veranstaltung oder ein geschlossener Raum? Ich bin dann gefangen, werde ich da eingekerkert. Eckhardt, komm zum Joint und Räum hier ab, bitte.
Also wir stehen jetzt hier vor einem Pflanzenzuchtschrank. Pflanzenzuchtschrank heißt deswegen, weil es eine geschlossene Einheit ist. Das heißt, es wird wirklich ein Raum im Raum geschaffen. Das heißt, es muss vor allen Dingen ein licht- und ein luftdichter Raum sein, der dann sozusagen benutzt wird, um da eine Pflanzenlampe reinzuhängen. Eine Lampe, die pflanzenverfügbares Licht erzeugt. Und gleichzeitig wird meistens noch ein Aktivkohlefilter zur Geruchsfilterung reingehängt. Es wird hier, wie man vielleicht im Hintergrund hört, ein Ventilator angeschlossen, damit man die Abluft hier filtert. Und dann spielt man hier so ein bisschen Gott und man versucht, den Pflanzen so gemütlich wie möglich zu machen. Das heißt, man gibt ihnen das Licht, das wir brauchen, man gibt ihnen das CO2, was sie brauchen, man tauscht die Luft regelmäßig aus, man sorgt für eine gute Luftfeuchtigkeit, man kann mit verschiedenen Lichtzyklen bestimmen, ob die Pflanze weiter wächst oder sie anfängt zu blühen. Man kann die Bewässerung automatisch steuern oder es ganz von Hand machen. Das gibt es von Mini, das heißt, man kann es im IKEA-Schrank machen. Und es geht eben bis zu riesengroßen Anlagen, wo ganze Industriehallen ausgefüllt werden. Ich habe jetzt hier nur noch zwei Graspflanzen drin stehen, Marianapflanzen, und habe noch einiges an anderen Pflanzen drin stehen. Das ist mein kleines Sanatorium. Allen Pflanzen, denen es schlecht geht, die kommen hier rein. Nach einem Monat sind sie wieder super drauf und können wieder raus in die harte Welt. Pflanzen haben hier sozusagen genau die Wärme, die sie wollen. Sie haben eine schöne Luftfeuchte, sie werden von mir gehegt und gepflegt. Das sind so ideale Bedingungen, wie ständig Sommer zu haben. Die Babys. Eigentlich nennt man sie Babys, weil man sie hegen pflegen muss wie Babys, wenn sie jung sind. Also wenn sie gerade am Anfang sind ihres Stadiums, muss sie jeden Tag beobachten. Und dadurch, dass sie indoor stehen, dass man Mutter Natur spielen muss, ist es ein Fulltime-Baby-Job. Also ein Haustier ist der ähnlichste Vergleich, den man machen kann.
Sie rauchen noch einen? Schwarzer Afghan? Oder einen sehr guten Buggy. Sind 20 Kilometer auseinander gemacht worden. Da ich das mit 16 kennengelernt habe, hat es natürlich eine gehörige Strecke meines Lebens begleitet. Was aber für mich das Interessante und Faszinierende war, es hat mir ein anderes Ich erzeugt. Nicht wie Jekyll und Hyde, sondern nur so eine andere Perspektive, eine andere Optik. Und so konnte ich mich gewissermaßen im freien Laborversuch von zwei Richtungen, die ziemlich verschieden waren, angepeilt sehen. Und das hat mir geholfen, Balance zu bewahren. Es hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Und das war schon etwas, ich will nicht sagen, dass ich es dem Cannabis danke, aber das wurde durch Cannabis transportiert. Ich will das nicht verallgemeinern. Für mich war es eben ein fantastischer Treibstoff, und andere Motoren sind so gebaut, dass sie mit dem besten Treibstoff nichts anfangen können. Machen Sie bitte alle. Ich habe überhaupt nicht vor, Sie zu vergiften.
Hey, wir sind wieder auf Band.
Wir sind wieder auf Band, ja. Wir sind wieder hart am Start, Leute. Yeah.
Komm, zieh nochmal.
Ich ziehe.
Schön.
Oh, lecker, Mann, lecker. Das Ding ist so, ihr müsst euch vorstellen, wir stehen auf einem Balkon im 4. Stock. Und das Haus ist nicht gerade klein.
Ja.
Es ist ganz schön hoch und
gerade sah das alles noch ziemlich uninteressant aus.
Ja, gerade, ja, genau. Seht ihr, Leute, Kiffen hat auch was. Das macht euch für Sachen.
Ey, du siehst einfach viel mehr.
Genau,
so, alles fällt dir auf. Ach, du interessierst dich so für alles irgendwie so.
Da war der Joint.
Jetzt ist er geflogen. Jetzt ist er geflogen. Da fliegt er hin und schreibt, du kommst mit zurück.
Ja, warum rausche ich? Keine Ahnung. Was willst du vom Leben? Warum machst du was? Wenn ich die Antwort hätte, wird sich da was ändern? Ich glaube nicht. Warum macht man Dinge? Also, keine Ahnung.
Dass du, wenn du durch verbotene Getränke oder Haschisch oder durch Musik hören oder aus irgendeinem Grunde entzückt bist, dass du zu dieser Zeit sogar mit deinem Feind einverstanden bist und ihm vergibst und die Neigung hast, ihm Hände und Füße zu küssen?
Die Wirkung von Cannabis sensibilisiert in erster Linie mal gewisse Sinne. Wer also anfängt, Cannabis zu rauchen, merkt, dass es Dinge gibt, die er eigentlich an Dingen, die er schon immer gesehen hat, noch nie bemerkt hat.
Das ist ja so, man driftet ja wirklich gut ab.
Es ist echt komisch, weil zum Teil spürt man es genauer und es fallen einem viel mehr Sachen auf.
Weil man halt eben keine Grenzen sich setzt.
Es hat so eine gewisse Gemütlichkeit und ich weiß nicht.
Es gibt keine Grenzen, ich setze mir in dem Moment keine Grenzen und lass halt einfach alle Gedanken zu.
Im Endeffekt sind so viele Gedanken, die aufeinanderprallen, dass dann schon wieder...
Und da kommt man natürlich auf irre Storys.
Eine vollkommene Leere da ist.
Du kommst vom Stöckchen ins Steinchen, du kommst von einem Ding aufs nächste.
Ja. Also ich meine, Kiff makes you crazy, weißt du? Also
da kommen teilweise schon irre Sachen bei raus.
Das ist halt Gaga.
Ja, man ist, ja, wie soll man sagen, einfach...
Das ist für mich Kino, das ist Film.
Ja, fett und man liegt da und... Keine Ahnung.
Tierisch relaxed.
Es ist so, die ganzen Gedanken prallen aufeinander.
Schön voll bekifft.
Verkneten sich zu einer Masse und eigentlich kommt nichts bei raus.
Jetzt habe ich den Gedanken verloren.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Kann einem auch mal passieren. Was ich eigentlich sagen wollte. Zu weit ausgeholt. Das versteht man wirklich nur, wenn man Kiffer ist.
Was willst du vom Leben? Warum machst du was? Keine Ahnung. Rausch, Erfahrung. Keine Ahnung. Aber eigentlich ist Kiffen scheiße, so, weil du bist halt echt, also diese ganze Antriebslosigkeit, weißt du, so Dinge, die einem passieren, wenn du länger kiffst. Was ist das, was ist das?
Was? Worum ging es jetzt gerade? Irgendwas mit Erinnern und heute. Also ich wollte erzählen.
Ah.
Das hat irgendwas mit Vergessen zu tun. Ich sehe, es liegt da im Wasser. Das ist so ein bisschen unter der Oberfläche. Bisschen trübes Wasser und ich kann es nicht genau sehen, aber ich weiß, dass es da ist. Und ab und zu schimmert es mal durch und es hat was mit Erinnern, mit Vergessen zu tun.
Beim Kiffen ist halt auch, glaube ich, also es ist so, das ist so bestimmte ja, Prozesse, also bestimmte Sachen, die du halt vergisst sehr schnell. So. Also wenn du halt, das ist wie Demenz in gewisser Art und Weise bewegst du dich da gedanklich. Du liest halt einen Zettel durch und vergisst dann die Hälfte. So. Aber du nimmst halt anders wahr auch.
Es gibt ja Leute, die behaupten, hey, das ist total super mit dem Kiffen, weil da fängst du dann also total philosophische Ideen.
Der kluge Gedanke, weißt du, ja, du hast alles.
Und ich finde, man bildet sich nur ein, man wird was ganz Kluges sagen, redet aber totalen Mist in Wirklichkeit.
Der Kiff halt, weißt du, die Geschichten, die wunderbaren Verästelungen der unendlichen Farbenwelt und Fantasie und Möglichkeiten.
Diese Pflanze ist jetzt fertig. Sie hat ihre Lebenszeit vollbracht. Stolze Lebenszeit von circa 3,5 Monaten. Sie wird ein Trockengewicht von 20, 25 Gramm Blütenmasse bringen. Und wird also von jetzt, wenn wir sie abschneiden und anfangen zu ernten, bis zum fertigen Rauchprodukt, wenn man es gewissenhaft macht, noch circa 3 Wochen brauchen. Das Ernten ist für jeden, der züchtet, eigentlich irgendwann die nervigste Arbeit, weil es furchtbar klebrige Hände macht, weil es eine längere Arbeit ist, weil man relativ viel Müll in der Wohnung dabei erzeugt und weil man die ganze Zeit auf süße, leckere, gut riechende Blüten schaut und sie nicht rauchen kann, weil sie noch zu frisch sind. Diese Pflanze ist viel zu frisch, viel zu nass. Das muss noch erstmal von den groben Blättern befreit werden. Das muss dann, wie man es oftmals nennt, manikürt werden. Das heißt, von den kleineren, feineren Blättern nochmal befreit werden, bis fast nur noch die reinen Blütenstände da sind. Und die werden dann zum Trocknen aufgehängt und eben, wenn möglich, bei 20 Grad, 70%, 3-4 Wochen lang trocknen gelassen. Ein langsamer Fermentationsprozess, der das Chlorophyll zersetzt. Die Pflanze produziert Harz, vor allen Dingen um die Blütenstände rum, aber auch auf den Blattbesätzen. Und diese Drüsenköpfe, die sich bilden, die enthalten sehr viel THC. Neben anderen, ich glaube 60 Wirkstoffen insgesamt. Und deswegen achten die Grower darauf, dass die Pflanzen möglichst harzbesetzt sind. Das geht auch immer ein bisschen in die Perversion rein und so. Das sind auch schon sehr, sehr extreme Züchtungen dabei. Das ist wie sexy Frauen. Das wird ja auch immer genauso dann verkauft, es wird genauso dargestellt. Es gibt die Pin-Up-Buds, die dann in der Mitte auf großen Postern hängen. Ich kenne auch genug, die sich das an die Wand hängen und genauso mit großen Augen draufschauen, wie auf nette, schöne, nackte Frauen. Vielleicht sogar noch mehr, weil nackte Frauen ja immer sowas Anrüchiges haben.
Wir benötigen ein paar Blättchen. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ich brauche bestimmt auch noch welche.
Ja, auf jetzt.
Soll ich euch denn welche hier lassen oder soll ich die welche
hier? Lass welche hier.
Ha?
Lass welche hier.
Wie viele möchtest du denn? 2, 3, 5, 7, 10?
Und warum kiffst du, Tina?
Ich kiffe nicht.
Warum nicht?
Weil ich da schlechte Erfahrungen mitgemacht habe.
Inwiefern?
Ich habe komische Filme geschoben, die ich nicht verstanden habe. Wie viele möchtest du denn?
Oh, das reicht.
Das reicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
Down, 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 down. Then lightning and thundering and brimstone and hot conger being the fire. Burning out all those wicked and deceitful fallen evildoers.
Die Droge Cannabis dann selber spricht dann auch für so einen Zustand, der sich von diesen ganzen babylonischen Gesetzen, die nämlich heißen, wende deinen Ellenbogen an, du musst einen Platz in der Gesellschaft finden, du musst was leisten als erstes. Bevor du was kriegst, musst du was leisten, sonst kriegst du nichts. Das ist dann natürlich alles anders umgerechnet. Und mit der Droge Cannabis passt das natürlich noch mehr.
I saw the promise almost I kiss and lost the earth first. To be a guy and I take the almost earth. Grant unto earth salvation and righteousness. I Christ, I wisdom almost I understand.
Für mich zum Beispiel, ich bin eher so ein zu hektischer Typ. Für mich ist es sozusagen auch was, wenn ich da ein bisschen langsamer bin, schadet es keinem. Mir auch nicht. Also, ich bin eher so jemand, der immer eher so ein bisschen Pressure macht. So. Früher war ich immer eher 10 Minuten zu früh als zu spät. Und das ist eigentlich die unangenehmere Unpünktlichkeit, das zu früh kommen, das zu viel wollen, zu viel geben. Das ist auch ein Stress irgendwie, den gerade keiner braucht.
Egal, sie lassen euch auf die Eier, an euch gehen.
Ich würde auch gar nicht sagen, dass Cannabis dafür so einen Kontrollverlust spricht, sondern vielleicht für so einen Moment-Delay zwischen Vorstellung und Tat sozusagen. Auch wenn die nur ein Bruchteil von einer Sekunde ist, hilft mir die zum Beispiel, viele Sachen sein zu lassen, die auch wirklich nicht sein müssen.
Let fire kings in Lossy oil the first arise now! And cut and clear the wind with lightning and thunder and brimstone, hot conga beam, burning Jesse fire, high, ancient of days, ancient lost oil the first.
You see, the herb make you live more cleaner, more loving. When a bunny with it, make you live more loving. You know? I have something I say, boy. Ask me for it. It more give it with a, you know, loving on me. It's a boy, yeah. Give thanks and praise I can give this lady something. You know? I feel more lively. Yeah. Cause the father creator, you know. I say more share a little with a next one. Right?
Wir sind echt nicht so blöd, wie alle irgendwie immer sagen, Kiffen macht dumm und so, bla bla, das ist Schwachsinn.
Das ist
falsch, ja, es ist wirklich falsch so, weil man muss es einfach unter Kontrolle haben. Okay, man wird abhängig, bloß es macht dir Spaß so und du denkst, es ist verboten und so und weil es verboten ist so, es ist wirklich so. Kinder
so
machen
man
das,
an,
weißt
so fängt
du,
man an,
Kinder
ja.
machen immer das Gegenteil, was eigentlich erlaubt ist immer, ja. immer, schon immer und deswegen kommt man so leicht ans Kiffen und so.
Vor Deswegen. Allen Dingen ist es aber eigentlich auch krass, so wie jung die Menschen sind, die ans Kiffen. Man, jeder. Weißt du, ich finde das voll krass, so Ticker, die irgendwie... Man, die
Ticker sind manchmal jünger als wir und wir sind
ja,
17.
Ja, ist einfach
los?
Ich bin echt... Ja, genau, muss ja keiner wissen. Aber so, ich finde es voll krass, so Ticker, die gar nicht darauf achten, so wem sie gerade was verkaufen.
Ja,
so, ich finde es voll
ja,
übel, einfach, wenn ein neunjähriger Junge mir erzählt, der hätte gerade einen geraucht oder er würde kiffen oder so. Das ist nicht einfach so, das ist nicht mehr normal so.
Eine Droge ist ja im Grunde genommen ein Mittel für etwas. Drum ist der Begriff Suchtmittel zum Beispiel ein völlig falscher Begriff, weil niemand will eigentlich süchtig werden.
Ja, ich schreibe mal kurz um wie Monopol. Ja, verstanden.
Also es ist nicht ein Mittel zur Sucht.
Pavel von Ines?
Es kann vielleicht ein Suchtstoff sein, der zur Sucht führt. Bei ungünstiger Prädisposition. Aber es ist auf jeden Fall kein Suchtmittel.
Aber von Ihnen? Nehmen wir mal an, ihr habt euren Standort eingenommen.
Richtig, wollten wir gerade anmelden. Aber ihr wollt gerade noch ziemlich schnell bleiben.
Genauso wie Betäubungsmittelgesetz. Im Betäubungsmittelgesetz sind Aufputschmittel drin. Im Betäubungsmittelgesetz ist zum Beispiel LSD drin. LSD ist kein Betäubungsmittel.
Pavel, Mina und Mike von Ines.
Pavel.
Sondern Betäubungsmittel heißt ja...
Das war Mina, würde ich sagen.
Anästhetikum.
Wenn ihr mich jetzt aufnehmen könnt, jeden, den ihr habt, wenn möglich, zum Fahrzeug zwecks Überprüfung.
Ja, Ines, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber für Minus funktioniert 5. woher kann ich reden?
Ja, hab ich schon mitbekommen.
1925. Die Opiumkonferenz des Völkerbunds in Genf stellt Cannabis den Opiaten gleich. 1929. Mit dem Reichsopiumgesetz wird auch der bis dahin erlaubte Handel mit Cannabis im Deutschen Reich verboten. 1937. Auf Betreiben des Fanatikers Harry J. Anslinger wird in den USA der Marijuana Tax Act unterzeichnet. 1941 wird jeder Umgang mit Hanf untersagt. 1961, mit der Single Convention on Narcotic Drugs, die die UNO auf Druck der USA verabschiedet, wird der Hanfanbau weltweit verboten. 1972, der Bundestag verabschiedet das Betäubungsmittelgesetz und verschärft die Strafen für Besitz von und Handel mit Drogen. 1992, mit der Schaffung des Paragraphen 31a des Betäubungsmittelgesetzes, der eine straffreie Verfahrenseinstellung bei geringer Schuld ermöglicht, wird erstmals ein Schritt hin zur Entkriminalisierung des Cannabiskonsums getan.
Kannst du mich aufnehmen? Alles klar, pass mal auf, da geht jetzt gerade eine männliche schwarze Jacke, geht gerade über die Straße, die ist jetzt von Höhe Konrad, der kam aus der Hasenheide raus, hat ihn gut gesehen und gleich die Straßenseite gewechselt. Habt ihr die Möglichkeit, daran zu gehen?
1994. Das Bundesverfassungsgericht schreibt eine straffreie Verfahrenseinstellung als Regel bei Fällen von geringer Schuld vor und mahnt zugleich eine bundeseinheitliche Regelung hinsichtlich der sogenannten geringen Menge bei Cannabis an. Weil jedoch besonders südliche und östliche Bundesländer weiter an einer repressiven Linie festhalten, hat sich an der unterschiedlichen Handhabung bis heute nichts geändert.
Kann man hier einen Personal Ausweis sehen? Ja, ein Pass? Ja. Passport? Ja. Sprechen Sie Deutsch?
Ich will Deutsch, ja.
Gut, ich werde Ihre Personalien überprüfen, deswegen folgen Sie mir bitte zum Fahrzeug, ja? Kommen Sie mal mit rüber. Die Hände bleiben bitte aus den Taschen raus.
Ja,
danke. Legen Sie mal bitte das Portemonnaie und Ihre Sachen auf den Tisch.
Wenn ich immer von der Streifen von Mike aufnehmen.
Und ziehe den Mantel raus, wenn Sie jetzt durchsuchen. Haben Sie Waffen bei oder spitze Gegenstände? Drogen?
Ich habe nur Haschisch hier. Aber
nur Haschisch. Ja. Stehen Sie bitte trotzdem auf, Mantel ausziehen. Nee, die Hände bleiben draußen. Nur ausziehen, den Mantel. Ausziehen.
Bitte,
wie? Ich kann Sie nicht verstehen.
Kann Sie verstehen, bitte, bitte. Verstehen, bitte.
Bitte, verstehe ich, ja?
Ja, verstehe ich, ja, Leute.
Hier, dann ziehen Sie mal aus, bitte.
Ein Kfz-Mono und Halter bitte dazu.
Die Jacke auch. So, bitte umdrehen. Einmal umdrehen, die Hände hier oben rauflegen. So, mal hinsetzen. Wo haben Sie sie gekauft?
Von Neger.
Wo?
Von Schwester Neger.
Hasenheide.
Ja.
Gerade eben?
Ja, gerade eben.
Verstehen
bitte.
Der Besitz und der Erwerb von Rauschgift oder Betäubungsmittel ist strafbar. Das heißt, wir werden Ihnen diese Rauschgift sowieso wegnehmen, sicherstellen. Wir werden Strafverfahren gegen Sie einleiten. Und dann sehen wir uns sowieso vor Gericht vor einem Richter. Der entscheidet dann, ob das Verfahren gegen Sie aufrechterhalten wird oder eingestellt wird aufgrund der geringen Menge. Kommt darauf an, ob Sie schon öfter angetroffen worden sind. Sie brauchen jetzt hier auch zur Sache nichts zu sagen. Sie müssen sich nicht äußern.
Nein, hör mal auf.
Nein, das ist ein Irrtum. Ein Richter kann entscheiden, ob er ein Strafverfahren einleitet oder nicht.
Israel still unter Babylon, last niemals da. But see ya, but us, of course. Not even no Gabamiat.
Der Staat hat es mir gesagt, ich soll es anpflanzen. Und der gleiche Staat kommt nachher zu mir und mäht in mir ab. Also jetzt, im 99, oder? Und Deutschland hat Druck gemacht auf die Schweiz. Und die Schweizer sind so blöd und haben das Hanffeld abgemäht. THC-Hanf mit 20% THC. Aber das erste Jahr konnten wir ihn verkaufen. Direkt ab Feld, im Self-Peak-Verfahren. Sie bekommen so einen Bolzenschneider und dann konnten sie sich eine Pflanze aussuchen, so mit 400-500 Gramm Blüten. Sie konnten ein Gramm kaufen für etwa zwischen 30 und 50 Rappen. Sie mussten es nur selber trocknen, oder? Und das war in einem Weinberg. Und die haben 14 Stunden Sonne. Sie werden nicht gespritzt, sie werden nur gemulcht und gehackt im Weinberg, wie die Rebstöcke.
So wie die katholische Kirche vor ein paar hundert Jahren einen Buchindex gemacht hat, gibt es heute einen Substanzindex.
Unrecht ist die Macht des Staates.
Da werden die Bürger entmündigt.
Es wird geschätzt, dass bundesweit etwa 140.000 Cannabisverfahren geführt werden. Jährlich.
Ein niedlicher Staat, der einen in Ruhe lässt, ist immer noch besser als ein starker Staat.
Und das Schönste ist ja, dass sie überhaupt sich die Bekämpfung gar nicht mehr leisten können.
Diese 140.000, hochgerechnet auf 10 Jahre, 1,4 Millionen, können Sie sich vorstellen, wie viele Kiffer es in der Bundesrepublik Deutschland gibt.
Definitiv ist Gras aus unserer Kultur nicht mehr wegzudenken. Es kann nicht bekämpft werden. Wir müssen erstmal alle Maurer verhaften und Gefängnisse bauen, damit wir dann die restliche Bevölkerung einsperren. Wie soll das zu handeln sein? Es geht nicht. Die Bekämpfung kann sich keiner leisten. Die Leute werden gebraucht.
Das hat sich bislang, glaube ich, noch keiner dafür interessiert, was eigentlich die Cannabiskriminalisierung tatsächlich bundesweit kostet. Ich denke, hochgerechnet geht das Ganze in die Milliarden.
Es geht einfach nicht mehr zurückzudrängen. Wir können auch Autos nicht mehr abschaffen oder Fußball.
Können Sie mir irgendeinen Fall nennen, der hier vom Kadi gezogen wurde, weil er gekifft hat?
Wir leben doch in einer de facto Anarchie.
Da lachen ja die Hühner.
2% aller Kiffer werden erwischt. 98.
Passiert doch niemandem was.
Verüben ihr Unrecht. Ungestraft.
Die Regel ist, dass gar niemand hinguckt und dass alle das vollkommen normal finden. Ich weiß nicht, ob Sie mal an einem Sommertag am schönen Lietzensee spazieren waren. Da wird in aller Öffentlichkeit geraucht. Und wenn Sie kleine Kinder dabei haben, die sagen, was riecht denn hier so komisch oder was ist denn das, dann müssen Sie denen das erklären.
Die entwickeln natürlich kein richtiges Staatsverständnis.
Wir testen Opiate, Cannabinoide, Kokain, Methadon, Methamphetamine und Amphetamine und außerdem noch Benzodiazepine und Barbiturate. Das gibt es einmal als Urintest und einmal als dieser Streich- oder Drug-Wipe.
Das ist jetzt der Drug-Wipe. Damit kann man eben über Oberflächen streichen und somit Substanzen testen. Also in diesem Fall eben Cannabis. Dann nimmt man hier so diese Kappe ab, befeuchtet das mit Wasser. Streicht dann über die Haut oder in den Mund, nimmt Speichelproben.
Oder über die Probe, die man gerne analysieren möchte.
Genau, auch über Substanzen selber beispielsweise. Fügt es wieder zusammen und dann kurz in Wasser tauchen. Und nach 3 bis 5 Minuten hat man dann ein sehr sensibles Ergebnis. Also reagiert circa bei 10 Nanogramm.
Dann will ich wieder kiffen.
Frag einen Kiffer nicht, ob er kiffen will.
Das denke ich schon, das ist Suchtverhalten.
Das ist schon fast körperlich, weil man denkt, man ist irgendwie unvollständig.
Ich kann da auch nicht Nein sagen, wenn ein Joint rumgeht.
Mal, was ist daran eigentlich so entspannt? So nur ein bisschen Qualm, den man in den Mund kriegt.
Wenn du eine Tafel Schokolade isst, was passiert da mit dir?
Ich kiffe, weil ich süchtig bin. Ich denke, wenn man bestimmte Dinge in bestimmten Zeiträumen immer wieder tut, ist man süchtig. Sei es nun Kiffen, Fernsehen, andere Dinge.
Konsum, nur Konsum ohne Eigenleistung führt nicht zu Befriedigung. Und wenn die Eigenleistung nur darin besteht, seine Genussfähigkeit zu schulen.
Das Konsumieren hat natürlich Suchtformen.
Ich habe schon das Gefühl, dass ich abhängig bin.
Ich kenne eigentlich fast nur Leute, die es übertreiben.
Dass ich total angespannt bin, wenn ich es nicht habe.
Entschuldigen Sie, man kann sich dumm und dämlich saufen. Man kann sich auch dumm und dämlich kiffen.
Also Leistungssteigerung ist jetzt wirklich nicht zu erwarten.
Drogenkonsum an sich ist ja nichts Unnormales. 80% der deutschen Gesellschaft steht mit Kaffee auf und geht mit einem Bier ins Bett.
Ich kenne von allem mehr als gut für einen. Weniger als gut für einen kenne ich auch.
Das Problem ist, ob wir nicht generell in eine Suchtgesellschaft steuern. Weil wir genau, egal welches Konsummittel ist, bis hin zu einem dreilagigen Klopapier, jedes Mal eine Sucht auf dieses dreilagige Klopapier erzeugen wollen, das nennt man dann Produkttreue. Im Kapitalismus immanent ist die Sucht, die Gier.
Jetzt ist an?
Ja. Yeah, jetzt ist an, Mann. Cool, Alter.
Ich hab gerade mit meinem Ticker eingeraucht, so, weißt du? Yeah. Das Ding ist so, wir waren 5 Leute. Verstehst du? Und ich hab echt gut gestreut, so. Jetzt habe ich nur 2 so eine kleinen Knollen. Das ist total traurig. Ah, dieses... Hört ihr das, hey, Leute? Hört ihr das? Das ist das wahre Leben. Nein, Mann, wir machen einen Scherz, okay? Nicht zu viel kiffen. Das ist das Ding. Und zieht niemals an der Bong. Bong, ja, ist ranzig, Bong ist Junkie.
Bong ist einfach gar nicht mehr kiffen, so. Bong ist einfach so ein Junkie-Verhalten, so. Das ist einfach boom, alles
weg. Manchmal ziehe ich aber noch einen Kopf, so.
Ja, aber wenn, dann vor allen Dingen auch einen kleinen, so. Und das macht auch schon
ja,
Spaß.
Ja, das ist was anderes, so.
Es fickt einfach derbe deine Lunge, so. Das ist einfach
nicht das nur das, Ding, das fickt auch eher deinen Kopf.
Ja,
weil
na klar.
Sobald du nämlich einatmest, geht das ganze Blut raus aus dem Gehirn. Weißt du? Und wenn du dann aufstehst oder sonst irgendwas, dann bist du doch erstmal gefickt, Mann. Dann bist du doch richtig am Arsch erstmal. Ich kenn das doch, ich weiß das doch, Mann. To our world, however, they don't seem to exist in the past affecting them. They live in the past. In the past.
Ich war definitiv abhängig. Habe ich sehr spät erst gemerkt. Ich weiß allerdings, dass ich immer schon dran geglaubt habe, dass ich das irgendwann mal aufhöre. Irgendwann mal erwachsen werden oder sowas, ja. Das wurde dann immer schizophrener, dieser Gedanke, je älter ich wurde. Weil ich habe gemerkt, ich werde langsam richtig erwachsen und kiff immer noch und krieg nichts gebacken. Und ein Freund von mir, der hat schon ein Jahr vor mir aufgehört, der ist sogar in der Klapse gelandet für ein Dreivierteljahr. Ja, der hat Verfolgungswahn gekriegt und sowas. Das war definitiv ein Grund, warum ich aufgehört habe. Man kifft mit Freunden. Das ist schon auch ein gemeinsames Feeling irgendwie. Dann irgendwann hat man halt auch so viel gekifft, dass man richtig weg ist irgendwie. Man merkt nicht, dass man seine Zeit irgendwie verdödelt. Und man ist so ein Dämmerzustand. So wie als bist du in so einer Blase drin. Und die Realität draußen, die ist abgeschottet. 12 Jahre lang da orientierungslos gehangen, nicht wissend, was geht. Ich hatte auch mal Phasen, wo ich andere, also härtere Drogen genommen habe. Und wenn man halt irgendwie Speed oder Kokain nimmt und dann kifft wie ein Schwein, dieses Upper-Downer-Syndrom, und dazu noch säuft ohne Ende, da raucht man sich halt dann sozusagen irgendwie die Joints rein, um wieder ein bisschen runterzukommen. Und mit diesem Cocktail irgendwie, das macht man sich halt so richtig schön fertig. Und ich habe also als Kartenabreißer gearbeitet und habe dann das aufgehört, weil es mir auch irgendwie gestunken hatte. Und dann war es eben so, dass ich zum Sozialamt rennen musste für ein bisschen Geld. Und da habe ich gemerkt, mit den neuen Gesetzen, die können dich ja dann mit dem, was du da eingeschrieben bist, überall hinschicken. Naja, Kartenabreißer in Hintertupfing, da hatte ich also schon mal gar keinen Bock vor der Vorstellung drauf. Dann habe ich Panik gekriegt und da habe ich dann irgendwie gemerkt, hey, Alter, was ist los? Das geht gar nicht. Was hast du eigentlich gemacht? So. Und bin zu meiner Ärztin, habe gesagt, so und so sieht's aus, das ist doch alles furchtbar. Und dann sagte die, ja, aber du hast keine Rückenprobleme und nicht, da kann ich nichts machen. Und irgendwie habe ich zu ihr gesagt, ja, ich kiffe halt auch so viel. Das ist doch mein einziges Problem. Und da hat die gesagt, naja, okay, da gibt's schon eine Adresse auch und so. Ruf mal hier unter der Telefonnummer an und so, Therapieladen. Ich habe mich neulich das erste Mal seit langem wieder verliebt. Und dabei wurde mir eigentlich klar auch, wie sehr man seine gesamten zwischenmenschlichen Beziehungen, wie die verkümmern halt, ne? Dabei, wenn man kifft die ganze Zeit. Die Emotionen stumpfen ab. Also ich kenne auch, dass Beziehungen am Kiffen zerbrechen, ganz häufig. Ich habe dann irgendwie eher keine Beziehung gehabt lange und habe auch jetzt gemerkt, plötzlich, wenn sich solche Gefühle regen, sind sie viel stärker als im bekifften Zustand. Was ja logisch ist, weil man halt so eine gedämpfte Glocke irgendwie auf dem Kopf hat. Und es ist groß. Das ist fast wie neugeboren oder so.
Da hast du die Lichter hängen, was wir verkaufen hier. Guck, das ist ein normaler Marok, das ist die billigste. Und dann hast du die Ketama, Tetuan, ja, und Polmia, das ist alle Haschisch.
Das heißt, dann, wir haben 5 Sorten Haschisch?
Ja, das ist auch, Schkuff ist auch ein Haschisch. Und ja, dann hat es normale Schkuff und K2 und Schrupper, Schneewittchen. Das ist alles Gras.
Und was sind diese Angaben hier?
Das ist 5 Euro Preisen und das ist für 10 Euro. 1,3 für 5 Euro. Guck, und hier steht auch, ein Kunde darf nur pro Tag 5 Gramm kaufen.
Warum?
Ist verboten, um mehr zu verkaufen. Ne? Und darum haben wir darauf zugesetzt, von ein Kunde darf nicht mehr wie 5 Gramm pro Tag kaufen. Siehst du, das ist alles für 5 Euro. Und dann haben wir hier Gras in die Backen so. Und das sind dann Tüten für 10 Euro. Wenn die Polizei dann kommt für Kontrolle oder was, dann können wir die Polizei zeigen, von bitte, guck, das ist, was wir hier haben in die Laden, als Vorrat. Wir dürfen auch nur 500 Gramm haben, nicht mehr. Wenn du hier 1 Gramm zu viel hast, sofort die Laden zu.
Was machen Sie denn, wenn Sie jetzt nur noch Reste da haben und Sie müssen davon ausgehen, dass jetzt Kundschaft demnächst kommt? Und woher wollen Sie das dann?
Ja, von wo kommt die Regen weg? Ich kaufe das auch natürlich, aber ich kann nicht sagen, wie, was, wo, wovon. Darum, dass das Kaufen noch verboten ist. Ich darf es verkaufen, ist kein Problem, nur ich darf es nicht kaufen. Und dann kannst du mir fragen, von, ja, wie machst du das? Ja, wie machst du das? Ja, so wie wir das immer gemacht haben, aber ja, er darf nicht von der Polizei. Wir dürfen nur verkaufen. Ich stehe immer mit einem Bein im Knast und mit dem anderen daneben.
Wir streben eine vollständige Cannabis-Legalisierung an, was aber nicht heißt, dass am Ende Hanf im Supermarkt oder im Automaten auf der Straße steht und überall Fernsehwerbung dafür zu sehen ist zum Beispiel. Sondern wir stellen uns vor, dass ausschließlich in Fachgeschäften abgegeben wird, mit Verkäufern, die Ahnung davon haben, die Kunden auch entsprechend beraten können.
Wenn die Kiffer doch wirklich revolutionär sind, warum sind sie auch dann gleichzeitig so idiotisch staatsgläubig, dass die Sache auch noch legalisiert werden?
Dann muss es eine Gebrauchsinformation geben, gewisse Produktdeklarationen, zum Beispiel wie viel THC ist drin und welche Risiken, Nebenwirkungen sind auch zu erwarten, welche Konsum- und Einnahmeform ist sinnvoll und so weiter. Und das sind aber auch alles Umstände, die wir genauso auch bei Alkohol und Tabak für sinnvoll halten würden.
Es will wirklich keine Regierung Cannabis legalisieren. Also das muss man sich nochmal klar machen.
Das Problem ist offensichtlich derartig marginal, dass man diesen unsauberen Zustand hinnehmen zu können glaubt.
Die akzeptieren blind das vor fast 100 Jahren beschlossene Prohibitionsdogma. Wir fragen nicht, ob das nicht längst seinerseits viel gefährlicher ist als der Drogenmissbrauch selbst. Und das müsste endlich wieder politisch diskutiert werden. Das ist das Mindeste, was man gesellschaftlich fordern muss in Richtung auf die politische Klasse.
Da gibt es eine Angst vor der Boulevardpresse, vor Teilen der öffentlichen Meinung, natürlich insbesondere vor der Bild-Zeitung, dass der einzelne Politiker oder die jeweilige Partei und Fraktion in den Verruf kommen könnte, dass sie Jugendliche
das muss doch
zu Drogen
Rassismus?
Gebrauch oder Missbrauch verführen will.
Also, es gibt jetzt immer mehr Richter, die rauchen. Staatsanwälte, die rauchen. Die gehören ja auch mit zu diesen normalen Berufsfeldern. Es werden davon immer mehr. Wie gesagt, wirtschaftsmäßig, da hängen inzwischen ja Industriezweige dran. Irgendwo müssen wir ja Deutschland mal retten. Wäre doch eine nette Möglichkeit.
Wenn etwas wirksam ist in Bezug auf Verfügungsbeschränkung und späteren Einstieg in Konsum und damit auch Minderung von Folgeproblemen, sind einzig und allein Gesetze und kein pädagogisches Gequatsche und keine Aufklärung und keine wie auch immer geartete Veranstaltung hat diesen Effekt wie ein Verbot.
Das ist eine der zentralen Lügen unserer Gesellschaft, dass sie, wenn sie mal eine Tüte rauchen oder sich eine beschaffen, dass sie dafür bestraft werden, dass sie dafür, wenn sie selber anbauen, etwa in der eigenen Küche so ein paar Hanfpflanzen halten, dass sie dafür sogar ins Gefängnis kommen können und dass auf der anderen Seite ein auch offiziell geförderter Drogengebrauch und Missbrauchskult getrieben wird im Bereich von Alkohol und Zigaretten, wo man sogar dafür werben darf mit ganz subtilen Verführungsmethoden. Und das wird nicht nur gutiert, das wird geradezu gefeiert. Und die Leute, die das sehen und das durchblicken, die glauben einfach ihren Eltern nicht mehr oder ihren Lehrern oder ihren Politikern, wenn die sagen, sie haben was gegen Drogen.
Die drogenpolitische Realität in diesem Land steht wirklich auf dem Kopf. Alles dreht sich um die illegalisierten Drogen, die aber sowohl was die Gefährdung der Subjekte anbelangt, wie was die gesellschaftlichen Folgeschäden anbelangt, niedriger einzustufen sind als Alkohol beispielsweise, aber vor allen Dingen natürlich auch die psychoaktiven Substanzen der Pharmaindustrie.
Wichtig ist Leistung. Und Leistungsdrogen werden propagiert. Ich habe hier ein paar Zahlen. 1995 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 0,7 Millionen Tabletten Ritalin verschrieben. 1999 waren es 31 Millionen. Und das sind vor allem Kinder und Jugendliche, die die kriegen. Und dann erzählt man ihnen, wie gefährlich Speed ist und dass es eine Droge ist, dass man davon ganz schnell verrückt wird. Und ein absolut verwandtes Produkt ist ein Allheilmittel. Und da setzt die Glaubwürdigkeit und der Verstand bei vielen Schülern aus.
Ich bin jedenfalls überzeugt, dass diese total irrationale Verfolgungsmentalität, die es in einem großen Teil der Öffentlichkeit gegenüber Cannabis immer noch gibt, etwas damit zu tun hat, dass eben in einem Teil der politischen Klasse ein klares Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass die Konsumenten dieser Droge der heute herrschenden Leistungsideologie und diesem neuen Menschentypus, den eben der Neoliberalismus verlangt, irgendwie widerständig entgegenstehen. Das ist so ein politischer Subtext, der in der ganzen Cannabis-Diskussion mitläuft.
Glaubst du, ich weiß noch, wovon wir gerade geredet haben? Ist das immer ein bisschen so ein halber Satz noch im Kopf? Ja, man kann überhaupt nicht mehr gerade ausdenken. Wie ist es, weil da sind die Gedanken so kommen, dann da kommuniziert man nicht. Wie man nicht mehr so geht. Ja, so ein Zeitfenster. Und dann wird er immer so einfach immer dunkler. Und wenn man sozusagen auf so einem Pfad davon schreitet und sozusagen immer den nächsten besten Gedanken aufgreift, dann ist man irgendwann im Dunkeln angekommen.
Ich hätte aber doch nicht gedacht, dass ich so schnell so viel Schokolade esse.
Also ich bekiffe mich nicht, ich berausche mich nicht. Der Zustand, wo krampflösend wirkt, wo der Körper ruhiger wirkt, der setzt ein, bevor es im Kopf anfängt zu rauschen.
Angefangen hat die Sache bei mir vor 8 Jahren. Vor 8 Jahren habe ich das erste Mal Marihuana geraucht. Da wog ich noch 53 Kilo, verbrachte jeden Morgen 4 Stunden auf Toilette mit Erbrechen, Durchfällen und hatte über einen Zeitungsartikel aus Kanada erfahren, dass es einen Patienten gibt, der auch Morbus Crohn hat und sich mit Marihuana medikamentiert. Habe es dann halt probiert und ja, mit einem richtig tollen Erfolg. Dann habe ich irgendwann angefangen, selber anzubauen und ja, die Sache ging auch 2 Jahre gut, bis ich dann nicht mehr in Berlin war und meine Pflanzen anfingen zu blühen und der süßliche Geruch meinen Nachbarn auf den Gedanken brachte, dass ich nun tot in meiner Wohnung liegen könnte. Dann rief er die Feuerwehr. Ja, die fanden meine Plantage und haben die Polizei geholt und die hat dann abgeräumt. Und dann habe ich 3,5 Jahre lang prozessiert. Und in der 4. Verhandlung im Amtsgericht hat dann endlich ein Richter die Entscheidung getroffen, dass durchaus ein rechtfertigender Notstand da ist und dass ich mir selber mein Marihuana ziehen kann.
Diese Droge muss legalisiert werden, diese Droge sollte defensiv vermarktet werden und es sollte offen über die Risiken, die auch mit dieser Droge wie mit jeder anderen psychoaktiven Substanz verbunden sind, geredet werden können.
Das muss ein ähnlicher gesellschaftlicher Prozess sein, wie wir es in anderen ehemaligen Tabubereichen der Gesellschaft haben. Wenn Sie mal denken, die Akzeptanz der Homosexualität in der Gesellschaft, die war Ende der 60er Jahre. So wie sie heute ist, völlig undenkbar. Da kam man ins Gefängnis. 2 Männer kamen ins Gefängnis, die gemeinsam miteinander Geschlechtsverkehr hatten. Eine fürchterliche Geschichte. Heute haben wir es so, haben wir es erreicht durch lange Diskussionen in der Gesellschaft, dass das selbstverständlich ist. Ich denke, ein ähnlicher Prozess muss in diesem Bereich stattfinden und an dessen Ende wird dann die Legalisierung stehen.
Wenn man sich über Jahrhunderte kulturelle Gepflogenheiten anguckt, dann hat es da immer wieder Veränderungen gegeben. Ich schließe jetzt nicht aus, dass wir in 200 Jahren totales Verbot von Tabak und Alkohol haben, dass aber ein ordentlicher Teil der Leute kifft. Das schließe ich wirklich nicht aus.
Cannabis. Illegal und ganz normal. Von Lorenz Rollhäuser. Der Autor dankt Günter Arment, Publizist. Hans-Georg Bär, Schriftsteller. Hans Kusto, Evan Rave. Michael Große, Kämpfer für die Selbstmedikation. Elfriede Koller, Landesdrogenbeauftragte von Berlin. Daniel Meteo, DJ. Andreas Müller, Amtsrichter in Bernau. Hans-Christian Ströbele, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Dem Deutschen Hanfverband, der Direktionshundertschaft der Direktion 5 der Berliner Polizei sowie Buschmann, Ed und Jeans und den vielen anderen, die lieber ungenannt bleiben. Realisation: Lorenz Rollhäuser. Eine Autorenproduktion für das Deutschlandradio Berlin 2004.